Herzlich willkommen zum sogenannten schönsten oder wichtigsten christlichen Feiertag. Es gibt unterschiedliche Traditionen, wie dieser Tag, Karfreitag, aber auch Ostern gefeiert wird und auch wann das gefeiert wird. Das liegt auch daran, dass man ja nicht genau weiß, wann das sich zugetragen hat mit der Geburt und mit der Auferstehung von Jesus. Das weiß man nicht genau und das wurde irgendwann mal von kirchlichen Amtsträgern festgelegt. Ich persönlich komme aus einer Tradition, in der ganz bewusst Karfreitag gefeiert wurde. Als Kind kam bei mir an, dass man am Karfreitag ganz ernst und ganz traurig gucken muss. Es wurde ganz intensiv darüber nachgedacht, was Jesus für uns getan hat. Und auch nicht zuletzt auch darüber nachgedacht, dass wir nicht ganz unschuldig daran waren, dessen, was ihm passiert ist. Ich glaube, dass dieses andächtige Feiern des Karfreitags eine gute Tradition ist und auch für uns als Freikirchen, auch wenn wir es nicht so sehr mit Traditionen und Gebräuchen haben. Ich glaube, dass dieses andächtige Feiern des Karfreitags etwas ist, wo wir dann mit gewisser Ernsthaftigkeit etwas gedämpfter darüber nachdenken, nicht traurig, ja, wir wissen ja, wie es ausgeht, wir wissen um den Ostersonntag, aber Karfreitag feiern, wo wir etwas gedämpfter sind, etwas ernster sind, besinnlich sind, nachdenkend darüber, was für einen unfassbaren Preis unser Herr Jesus für uns bezahlt hat und darüber dann ganz neu in Staunen kommen. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns gemeinsam unsere Aufmerksamkeit dem Wort Gottes schenken und uns mit hineinnehmen lassen in das, was damals am Kreuz und um das Kreuz herum geschah und was für Stimmen damals zu hören waren rund um das Kreuz. Und wir haben schon einiges gelesen und ich werde immer wieder paar Verse zitieren, auch noch in dem Verlauf dessen, was hier in Matthäus Kapitel 27 uns aufgeschrieben wurde. Ich lese Matthäus 27, die Verse 35 bis 37. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen und sie saßen dort und bewachten ihn und sie befestigten über sein Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Was für ein Moment. Jesus Christus hängt dort am Kreuz. In unfassbarem Leid, in unfassbarem Schmerz, in unfassbarer Demütigung, in einem erbärmlichen Zustand und unter dem Kreuz wird gezockt. Römer werfen Würfel und es geht darum, wer die Hinterlassenschaft unseres Herrn Jesus bekommen soll, wem das Gewand von Jesus zugeteilt werden soll per Los. Hier sind römische Handwerker am Werk, die tun das, was sie schon jeden Tag getan haben. Sie kreuzigen einfach Leute und fragen nicht danach, wer ist denn der, der hier gekreuzigt wird? Was für eine Schuld trifft ihn? Wer ist der, worüber hier gesagt wird, dass er der König der Juden sei? Danach wird nicht gefragt. Alles völlig egal. Sie nageln einfach Leute ans Kreuz. Hirn aus, Arbeit machen und darum zocken, wer jetzt den Mantel kriegt. In diesem, ich würde mal sagen, heiligen Moment, in diesem ehrfürchtigen, außerordentlichen Moment, eine völlig befremdliche Atmosphäre unter dem Kreuz wird gezockt. Aber es kommt noch schlimmer. Dort unter dem Kreuz waren auch Theologen, die Stimmen der Prediger, der Pharisäer, der Schriftgelehrten der damaligen Zeit war zu hören. Und so lesen wir in Vers 39 bis 43, aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israel, so steige nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Diese ganze Szene, liebe Schwestern und Brüder, offenbart doch nur eins. Es offenbart das Ausmaß der menschlichen Erlösungsbedürftigkeit. Es zeigt uns, wie tief der Mensch gefallen ist und wie erlösungsbedürftig wir doch eigentlich sind. Oder waren, ja, sind. Hier hängt ein Mensch. Seine körperlichen Funktionen sind weitgehend ausgeschaltet, fast bei null. Er hat mit Sicherheit keine Kontrolle mehr gehabt über seine Ausscheidungsvorgänge. Es ist widerlich, es ist erbarmungswürdig. Kein Mensch der Welt verdient so ein Ende, so zu verrecken, so dahin zu scheiden, unter solchen Schmerzen. Und hier steht das auserwählte Volk Gottes, dieses priesterliche Volk, durch das sich Gott offenbaren wollte der Welt. Wisst ihr noch, damals hat es Abraham versprochen. Durch dich werden alle Nationen der Erde gesegnet sein. Ein Volk, durch das sich Gott zeigen wollte, was Liebe ist, was Gerechtigkeit ist. Von Zion her wollte er herrschen und die ganze Welt sollte nach Zion schauen und von ihnen lernen und sich freuen, denn hier ist Gott. Dafür sollte dieses Volk stehen. Und hier steht dieses Volk für eine finstere Tat, für eine der schlimmsten Taten, wozu Menschen in der Lage sind, anderen Menschen anzutun. Hier stehen diese Leute, seine jüdischen Glaubensgenossen, dem jüdischen Glauben nach. Und hier stirbt ein Mann, der ihnen gepredigt hat, der nachweislich Wunder gewirkt hat unter ihnen. Und alles, was sie ihm zu sagen haben, war, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz. Häme, Hass, Spott, Verachtung, kein Funken von Empathie, kein Funken von Mitleid mit einem Menschen, der dort hängt, auf diese Art und Weise. Ihr Lieben, ich für meinen Teil bewundere Jesus, dass er am Kreuz geblieben ist. Wir lesen, im Hebräerbrief steht von ihm geschrieben, dass er wegen der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete. Welches war denn die Freude, die vor ihm lag? Na, das warst du, das war ich. Um unseretwillen erduldete er das Kreuz. Und wenn ich das so bedenke, dann lässt mich das stille werden und es leitet mich dahin, dass ich anbete vor so viel Göttlichkeit und Menschlichkeit in einem, in der Person Jesus Christus. Jesus hätte nur ein Wort sagen müssen Und Legionen von Engeln wären gekommen und hätten ihm geholfen, vom Kreuz runterzusteigen. Er aber erduldete das Kreuz. Freiwillig hing er dort sterbend an dem Kreuz. In unfassbarer Qual, sterbend für die Sünden der ganzen Welt. Und dafür beten wir ihn heute an und bewundern unseren Herrn zutiefst, dass er den Kurs gehalten hat. In einer solchen Situation und mit den Stimmen der Feinde drumherum hätte ich mir gewünscht, auch die Stimme seiner Freunde zu hören. Pharisäer und Schriftgelehrten meldeten sich zu Wort. Aber wo waren seine Anhänger? Wo war deren Stimme zu hören? Ist da keiner von den Blinden, die er geheilt hatte? Ist da keiner von den Aussätzigen, die er gereinigt hatte? Ist da keiner von den Gelähmten, die Jesus Christus geheilt hatte? Ist vielleicht die eine Frau da, die er davor bewahrt hatte, dass sie gesteinigt wurde, indem er sie freigesprochen hatte? Was seine Nachfolge angeht, ist es sehr, sehr still unter dem Kreuz. Und das, was ich jetzt sage, ihr Lieben, das steht so in der Bibel nicht geschrieben, aber es liegt mir nahe, so zu denken. Es liegt mir nahe zu denken, dass die Anhänger von Jesus möglicherweise dasselbe gedacht haben, was die Spötter gesagt haben. Möglicherweise war das, was die Jünger dachten, gar nicht so weit weg von dem, was die Spötter sagten. Ja, ohne Spott, ohne Häme und ohne Hass, aber inhaltlich die gleichen Argumente. Das Gleiche muss doch von ihnen gedacht worden sein. Jesus, du hast doch gesagt, du würdest den Tempel abreißen und in den 3 Tagen wieder aufbauen. Und was ist jetzt nun? Du hast doch gesagt, Jesus, dass du das tun würdest. Jesus, anderen hast du geholfen. Und jetzt rette dich doch selber bitte. Steig doch bitte jetzt vom Kreuz herab. Du hast gesagt, du bist der König der Juden. Du hast Gott vertraut. Und wir waren bereit, dir nachzufolgen. Wir haben alles dafür gegeben. Wir haben alles zurückgelassen. Und jetzt stehen wir in dieser Stunde, in der es scheint, als ob alles zu Ende geht. Seine Anhänger stehen unter dem Kreuz, zumindest einige von denen, und sie sehen, ihre Hoffnung stirbt. Weißt du, liebes Herz, sie standen nicht so unter dem Kreuz, so schlau wie du und ich, indem sie hätten sagen können, naja, blöde Situation jetzt, aber in 3 Tagen, da sprechen wir uns noch. Nein, das war nicht ihre Denkweise. Das war nicht ihre Denkweise. Hier stirbt ihre Hoffnung. Die Hoffnung, in die sie Jahre investiert hatten. Sie hatten geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Sie hatten geglaubt, dass mit ihm ein neues Zeitalter eintritt. Sie hatten geglaubt, dass mit ihm etwas völlig Neues anbricht, das Reich Gottes. Und dann lesen wir in Vers 45, aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Die Juden, die hatten sowas geglaubt, an Zeichen. Dass Gott Zeichen setzt, das wussten sie. Dass die Schöpfung auf sein Wort hin gehorcht, das wussten sie. Dass das Meer sich mal teilen kann, damit sein Volk durch dieses Meer hindurchgehen kann, das wussten die Juden. Dass mal vom Himmel Feuer herabfallen kann, um die Bösen zu vernichten und die Guten zu retten, Das wussten die Juden. Und wo bleibt jetzt das Feuer? Das Feuer, wo diese Soldaten und diese Spötter treffen soll. Wo bleibt es? Stattdessen kommt vom Himmel nur eins. Schwarz. Dunkelheit. Gottes Ferne. Und für Gottes Ferne gibt es ein anderes Wort. Hölle. Was ist Hölle? Die Abwesenheit Gottes. Das ist Hölle. Da, wo Gott nicht ist, da ist Hölle. Alles aus diesem Naturereignis heraus schreit, Gott ist nicht hier. Gott wendet sich ab und eine Finsternis bedeckt das ganze Land. Und endlich, Jesus, sagst du auch etwas. Darauf haben wir lange gewartet, Jesus, dass du auch mal was sagst. Etwas zu deinen Spöttern oder vielleicht doch zu deinen Freunden. Etwas Tröstendes, etwas Auferbauendes. Und wir lesen im Vers 46. Um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebe Geschwister und liebe Freunde, das hier ist der dunkelste Moment der Menschheitsgeschichte. Viele dunkle Momente sollten kommen, mit Hass, mit Spott, mit Holocaust, mit Völkermord. Aber auf eine Weise ist das hier der dunkelste Moment der Menschheitsgeschichte. Ist das nicht herzzerreißend, darüber nachzudenken? Wenn ich daran denke, in was für einer Beziehung Jesus zu seinem Vater stand, als er auf der Erde war. Es ging immer um den Vater bei Jesus. Ich und der Vater sind eins, sagt er. Der Sohn tut nichts ohne das, was er den Vater sieht, tun. Immer wieder Vater, Vater, Vater. Im Garten Gethsemane sagt er Papa, Papi. Wenn es dir möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht wie ich will, Vater, sondern wie du es willst. Jesus war völlig eins mit dem Vater. Und in diesem schrecklichen Moment, diese Worte, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Mensch, der ohne Sünde war, der Mensch, der voller Liebe war, der Mensch, der gekommen war zu retten, jetzt von Gott verlassen. Jetzt ist alles aus. Und in diese Dunkelheit hinein, in diese Zerrissenheit, in diese Hoffnungslosigkeit, in diese unfassbare Einsamkeit und Gottverlassenheit, wo alles sagt, Gott ist nicht hier, auf einmal noch eine Stimme, mit der niemand gerechnet hat und mit der auch nicht zu rechnen war. So lesen wir in Vers 54, als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Hier ist kein Frommer, kein Freund, kein Jude. Hier ist ein Römer, der das hier sagt. Er sieht das alles, er hört die Stimme, er sieht das Dunkel und sagt, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Und das wiederum hätte für alle Beteiligten doch eins bedeuten müssen. Wenn er Gottes Sohn ist, Dann haben wir es hier mit der Erfüllung der Prophetie des Propheten Jesaja zu tun. Jesaja hat schon lange im Voraus gesagt, 700 Jahre davor. Und wir lesen in Jesaja 53, fürwahr, er hat unsere Krankheit und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wie hätte es auch anders sein sollen? So sah es nämlich aus. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das war die Erfüllung der Prophetie des Propheten Jesaja. So wird, liebe Geschwister, liebe Freunde, der dunkelste Moment der Menschheitsgeschichte zum hellsten Stern, den die Menschheit jemals gesehen hat. Und zum hellsten Stern wird er für dich und auch für mich persönlich, wenn ich es begreife, dass Jesus das für mich getan hat. Dass es meine und deine Sünden war, die ihn am Kreuz genagelt haben. Dass Jesus meine und deine Sünde personifiziert hat. Wenn wir das begreifen, dann wird dieser dunkelste Moment auch für uns zu einem hellen Stern. Ich glaube, der dunkelste und zugleich der schlimmste Moment für Jesus war dieser hier. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schaffe alles, Vater, alles halte ich aus. Ich gehe durch dick und dünn. Hauptsache, du bist bei mir. Wie steht es im Psalm 23? Und wenn ich durch das Tal des Todes gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Nichts war mehr da. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, wenn man schwarz steigen könnte, dann würde ich sagen, das war der schwärzeste Moment der Menschheitsgeschichte. In diesen Moment hinein ein römischer Hauptmann, einer der Schlechten, der ihn gekreuzigt hat, der sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Ich weiß nicht, liebes Herz, welche Dunkelheit du gerade durchmachst, welche dunkle Stunde dein Leben gerade bestimmt. Wie es auch sein mag, auch du darfst mit deiner dunkelsten Stunde deines Lebens etwas wissen. Gott ist da und hat einen Plan, auch wenn alles dagegen spricht. Oh Mann, das gefällt mir. Das möchte ich mir hinter die Ohren schreiben. Das möchte ich mir ganz bewusst in Erinnerung behalten. Gott ist da und hat einen Plan, auch wenn alles dagegen spricht. Und ich dachte, ihr würdet es gern mal mit mir im Chor sagen. Seid ihr willig dazu? Möchtet ihr mit mir zusammen heute Abend das zum Ausdruck bringen? Man merkt sich so etwas eher, wenn man es mal ausgesprochen hat. Seid ihr bereit? Gemeinsam sagen wir, Gott ist da und hat einen Plan, auch wenn alles dagegen spricht. Schön. Sollen wir es wiederholen? Mit ein bisschen mit mehr Glaube? Gott ist da und hat einen Plan, auch wenn alles dagegen spricht. Das nehmen wir mit nach Hause. Vielleicht denkst du an deine schwere Situation an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht denkst du an deine schwere Beziehungskrise, die du durchmachst. Vielleicht hast du massive Gesundheitsprobleme. Da, wo du drin steckst, sprich das hinein, sprich es hinein. Gott ist da und hat einen Plan, auch wenn alles dagegen spricht. Gott war da in Christus Jesus. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn Finsternis uns umringt. Gott hat sich nicht gedrückt vom finstersten Moment der Menschheitsgeschichte. Ohne diesen Moment wären wir alle hoffnungslos verloren gegangen. Er weiß, wie sich Einsamkeit anfühlt. Er weiß, wie sich Verlassenheit anfühlt, wenn du das denkst, dass alles vorbei ist. Er kennt das, er hat das mitgemacht. Er ist voller Mitleid, voller Erbarmen. Er kann mit dir mitfühlen. Wir haben einen Gott, der nicht von oben herab auf Erden regiert und Menschen für sich sterben lässt und ihnen danach irgendwie das Paradies verspricht. Unser Gott, dieser Gott, der kam herab zu uns und ist für uns gestorben. Auf die elendste Art und Weise und wurde uns dadurch zum Heil und zur Erlösung. Ihr Lieben, Karfreitag feiern ist eine gute Sache. Es tut uns auch gut, wenn wir manchmal traurige Gedanken im Zusammenhang haben und diese bewegenden Gedanken einfach Raum geben in unserem Herzen. Wir wissen, Gott sei Dank, wie es am Sonntag weitergeht. Wir wissen um den Sieg. Aber heute dürfen wir uns ganz bewusst darauf einlassen. Auch wenn wir jetzt das Abendmahl nachher feiern und unser Herzen ganz bewusst im Öffnen und unsere Knie innerlich oder auch äußerlich vor ihm beugen und sagen, Herr Jesus, für mich hast du das getan. Hast du das für mich getan? Was für ein Preis, was für ein Opfer, was für ein Tausch, was für ein Herr und Gott, was für eine Erlösung. Dafür wollen wir ihm die Ehre geben. Amen.